Ananda Tirtha oder Vasudev, der im Jahre 1199 Anno Domini erschien. Die Vaishnavas vertreten die Ansicht, dass Srila Madhvacharya eine Inkarnation Vayus ist. Vayu ist verantwortlich für die Aktivitäten des Windes. Andere vertreten die und er war erschienen als Bhima. Bhima war eine Teilerweiterung von ihm. Er ist einer der Brüder von Arjuna, zu dem die Bhagavad Gita gesprochen wurde. Und er war auch verbunden mit Hanuman. Hanuman, der ein geweihter Ramachandras war, der Inkarnation Krishnas als vollkommener König. So, Srila Madhvacharya mit solch einer Herkunft praktisch lässt natürlich Erstaunliches vermuten. Er war auch sehr erstaunlich. Sein Kommen war in den Schriften vorausgesagt worden. Und zwar sagte man, dass er kommen würde, um ganz besonders die Verehrung Krishnas als die höchste absolute Wahrheit zu etablieren. Ihr müsst wissen, im damaligen Indien gab es viele philosophische Richtungen, darunter die Buddhisten und die Karma-Mimamsas und so weiter und so fort, die alle unterschiedliche philosophische Ansichten vertraten, was die absolute Wahrheit betraf. Und Wissen um Krishna, reines Wissen um Krishna, war eigentlich verloren gegangen. So, die Vaishnavas warteten sehnsüchtig auf das Erscheinen von dieser Inkarnation Hanumans und Bhimas und Vayus. Denn es war ihnen kaum möglich, Krishna-Bewusstsein so in Hülle und Fülle auszuführen. Es war einfach nicht bekannt. Jeder glaubte an einen unpersönlichen Gott. Jeder oder dachte, es würde überhaupt keinen Gott geben. Es fehlte an intensiven Predigen. So, zu dieser Zeit lebte in einem ganz winzigen Dorf ein Devotin-Brahmana namens Madhya Geha Bhatta. Der Ort, in dem er lebte, hieß Pachakachetra. Madhya heißt so viel wie Mitte und Deha heißt Haus. Der Madhya Deha Bhatta hat also sein Haus in der Mitte des Dorfes gehabt, deswegen der Name. Und er selber war bekannt dafür, dass er gerne aus dem Srimad Bhagavatam vorlas. Er gab Vorlesungen und es kamen viele Leute oder einige Dorfbewohner, die ihm zuhörten. Er war praktisch einer der wenigen, die noch von Krishna wusste und die über Krishna sprachen und referierten. So, für 12 Jahre hatte er sich schon einen männlichen Nachkommen gewünscht. Ihm waren 2 Söhne geboren worden, aber diese 2 Söhne verstarben kurz nach ihrer Geburt. Kurz darauf brachte seine Frau wieder ein Kind zur Welt. Diesmal war es eine Tochter. So eines Tages, es war ein Festival, verließen die beiden Madhya Geha Bhatta und seine Frau Vedavati Pajakachetra, um nach Udupi zu pilgern und an dem Festival teilzunehmen. Wie sie mitten im Festival waren, geschah etwas Besonderes. Plötzlich fing der Devotis an, in Ekstase zu tanzen und tanzte und tanzte und tanzte und dann er hatte offensichtlich eine Inspiration gekriegt, kletterte er einen langen Flaggenmast hoch, ganz hoch. Und oben auf der Spitze des Flaggenmastes vollführte er einen zweiten ekstatischen Tanz, ohne runterzufallen. Und als genug Leute zusammengekommen waren und zuschauten, das war also, das sieht man nicht alle Tage, verhielt er plötzlich inne und sagte mit lauter Stimme, es ist vollbracht, ich habe ein Gesicht gehabt, eine Vision gehabt, binnen kurzem wird hier der mächtige Vayu sich repräsentieren, binnen kurzem wird Bhima und Hanuman erscheinen und das Vaishnava Dharma, das heißt das Wissen über die höchste Persönlichkeit Gottes, ausführlich verbreiten. Nachdem er das gesprochen hatte, fiel er von Flaggenmast runter, brach sich aber nichts und lag dann da unten, wachte auf und guckte ganz erstaunt, wo er sich wiederfand. Die Leute gingen hin und fragten ihn nach näheren Einzelheiten, wie ist das zu verstehen? Du hast gesagt, Hanuman wird erscheint, wirklich, habe ich das gesagt? Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Ja. So, Madhyagehabhatta hatte diese Vorhersage auch gehört und am Abend des Festivals zog er sich mit seiner Frau zurück an den Fluss und rastete am Fluss. Und am Morgen sagte seine Frau, ich glaube, ich bin schwanger. So gingen sie zurück in das Dorf Pajakachetra und dort wurde nach der rechtmäßigen Zeit ein Kind geboren, das sie gleich Vasudev tauften. Vasudev ist ein Name Krishnas. Nun, der kleine Vasudev war schon bei seiner Geburt äußerst schön anzusehen. Er hatte sehr große Augen, er hatte einen sehr wohlgeformten Körper, er sah also ausgesprochen schön aus und verbreitete einen Heiligenschein um sich. So, alle waren, das Geburtsfestival wurde mit großem Prunk gefeiert. Wir können uns vorstellen, die ganzen Leute des Dorfes waren froh, dass Madhyagehabhatta jetzt endlich einen männlichen Nachkommen hatte, den er sich so gewünscht hatte. Und sie brachten ihre bescheidenen Geschenke aus Reis da und sie spielen auf Chennai Blasinstrumenten und Trommeln. Das ganze Dorf war ein Festival der Freude. Um Dank zu sagen, dem Deti von Udupi Dank zu sagen, ging, so wie die Frau also laufen konnte und das Kind einigermaßen, also schon ein paar Tage an der Luft war, geboren war, da sind also die Eltern mit ihm hingezogen, um ihn Krishna zu zeigen im Tempel. Das ist ein alter Brauch bei spirituellen Eheleuten, wenn sie ein Kind bekommen, bringen sie das Kind zunächst einmal vor die Lotusfüße Krishnas und sagen, möge dieser Sohn ein großer Geweihter werden, bitte nimm ihn zu dir hin. So, sie taten es und gingen dann noch in der Nacht, noch spät, zurück. Es waren ungefähr 7 Leute dabei anwesend. Plötzlich spürten sie eine sehr unangenehme Gegenwart. Und aus einem alten Baum sprang plötzlich ein Wesen, ein Brahma-Rakshasa. Brahma-Rakshasa, das sind sehr spezielle Geister, also richtig Geister jetzt mal, Gespenster vielleicht besser, die nicht einen völlig feinstofflichen Körper haben. Sie haben aber, ihr Körper ist nicht genau wie ein menschlicher Körper. Es ist einfach, mystische Wesen, kann man nur sagen, die sehr furchterregend aussehen und sich mit all, also Poltergeist ist nichts dagegen. Die sind wirklich sehr, sehr machtvoll. So, der Madhya, dieser Geist, schlüpfte in Anwesenheit aller in den ersten in der Kolonne ein, der dann plötzlich durchdrehte, Schaum vor dem Mund, es entwickelt sich Schaum vor dem Mund, seine Augen wurden doppelt so groß und sprangen aus den Augenhöhlen hervor, Er säberte unangenehm, stank aus dem Mund und fluchte und schrie und sprang und turnte und bedrohte alle. Und plötzlich dann schrie der Besessene auf: Wenn ihr mich befreien wollt, von meinem Fluch als Gespenst zu existieren, macht es, dass die Füße dieses wunderbaren Knabens auf meinen Kopf gesetzt werden. So, Matja, der Gott, Gott hatte den Knaben versteckt, weil schon zwei seiner Söhne kurz nach der Geburt gestorben waren. Ja. Aber als er die Aufforderung hörte, ging er also bebend an diesen schäumenden, keifenden, kreischenden Besessenen heran und setzte die kleinen Füße von Vasudev auf den Kopf. Und plötzlich mit einem Zischen fuhr der Brahma Rakshasa Geist aus dem Körper, den er für kurze Zeit besessen hatte, und zeigte sich in einer ganz beruhigten Form und sagte: Vielen Dank, jetzt kann ich dieses Leben als Gespenst aufgeben und in meinen nächsten Körper gehen. Und er sagte noch: Wisset, dieser kleine Vasudev ist niemals niemand anderes als Hanuman und Bhima und Vayu. So, Matya Gehambata war sehr erfreut. Ein Wunsch und sogar eine Vermutung hatte sich durch diesen Vorfall bestätigt, dass sein Sohn tatsächlich ein ungewöhnlicher Sohn war. Nun, der Kleine entwickelte bald außergewöhnliche Fähigkeiten. Wie wir alle wissen, war Bhima bekannt als ein ungeheurer Esser und Vollbringer herkulesischer Taten. Prabhupada kommentiert, man sollte nicht nur ungeheure Mengen essen. Wenn man schon ungeheure Mengen isst, dann solle man auch herkulesische Taten vollbringen. So, Bhima hat ganz sicherlich diesem Standard entsprochen. So, eines Tages war die Mutter abwesend, sie sorgte sich um etwas. Und der kleine Vasudev schrie: Hungrig, hungrig, hungrig. Und die Schwester, seine ältere Schwester, war ganz verdutzt, was sollte sie dem Kleinen jetzt geben? Dem Kleinen war zwar eine Kuh gestiftet worden, damit er immer genügend Milch hatte von einem Dorfbewohner, aber sie wusste nicht, wie sie die Kuh melken sollte. Und wieder, also er schrie eigentlich nicht hungrig, er war noch ganz klein, er konnte noch nichts artikulieren. Er schrie einfach nur und sie wusste, er ist mal wieder hungrig. So, sie wusste nichts zu tun und war völlig hilflos, weil er so laut krakehren konnte. So, irgendwie krabbelte der Kleine denn in einen riesen Container, wo 40 Kilo grob gemahlener Weizen, der für Kühe bestimmt ist, lag. Nicht? Und er krabbelte in den Korb rein, plumpste da rein und fing an, das aufzuessen. Diesen grob gemahlenen Weizen. Und als seine Mutter ihn schließlich vorfand, lag er da in diesem Container, diesen riesen Kübel, und rülpste friedlich, und nichts von den 40 Kilos war mehr da. Und sie machte sich völlige Sorgen, was mit dem Kleinen wohl sein würde. Der wird ja jetzt fürchterliche Verdauungsstörungen erleiden. Aber alles lief glatt, wie man so schön sagt. So, eines anderen Tages, dann gab es drehte ein Bulle im Dorf durch. Wenn ihr in indischen Dörfern oder indischen Großstädten auch seid, müsst ihr euch hiervor in Acht nehmen. Es kommt nämlich sehr oft vor, dass plötzlich ein Bulle einen kleinen Spleen kriegt und dann wie toll durch die Gegend läuft. Und die machen von nichts Halt. Ich war einmal mit einer Sankirtan-Party gechantet in Hyderabad und da ist so ein Bulle losgestartet. Und er hat den ganzen Markt umgeworfen, die ganzen Markttische umgeworfen und schoss dann zur Vollkarambolage auf uns zu. So, da ging's. Wir haben Hauseingang gefunden, aber sonst wären wir verloren gewesen. Nicht, dass die sind unglaublich wütend. So, der kleine Vasudev sah das und krabbelte auf den Bullen zu und schnappte ihm am Schwanz und ließ sich dann für mehrere Stunden durch die Gegend ziehen. Er war da hinten, baumelte und lachte und schrie Haribo, da konnte er schon sprechen, schrie laut Haribo, Haribo! Und das ganze Dorf war völlig verwirrt, weil sie sich auf der einen Seite nicht an den Bullen wagen konnten, auf der anderen Seite aber nicht Vasudev einfach seinem sicheren Tod, wie sie meinten, überlassen konnten. Doch der Kleine genoss das als Spiel, und das erinnert natürlich an Bhima. Als Bhima ein Säugling war und einmal vom Schoß seiner Mutter Kunti auf einen Stein fiel runter, zerbrach er den Stein so. Er war ein ganzer Kerl, zu Deutsch gesagt. So, dann wurde er älter, als er ungefähr 2,5 Jahre alt war, also gerade sprechen konnte, kam man nach dem Spiel nach Hause, und es war Mittagszeit, und er sah seine ganze Familie sehr frustriert dasitzen. Madhyageya Bhatta war nämlich ein sehr armer Brahmana und ein Schuldenkollektor, ein Schuldeneintreiber war gekommen und hatte sich vor die Tür gesetzt. Wenn man in Indien Schulden eintreibt, dann setzt man sich einfach vor die Tür des Schuldners, und dann kommt der Schuldner raus und sagt, ich kann heute noch nicht bezahlen, aber bitte nimm das Mittagsmahl zu dir, und gibt ihm dann so ein kleines Mittagsmahl. Aber wenn man die Schulden also unbedingt haben will, dann nimmt man das Mittagsmahl nicht an und sitzt einfach nur stur da. Und dann kann auch nicht die Familie essen, weil sie etwas schulden. Und wenn der Schuldner sich nicht besänftigen lässt, dann haben die so viel Gastfreundschaft, dass sie nicht in Anwesenheit des Gastes essen, ohne dass der essen können, ohne dass der Gast etwas isst. So war also die ganze Familie da und fastete und war hungrig und völlig niedergeschlagen, weil sie wirklich keine Möglichkeiten hatten, das Geld zurückzubezahlen. So, der kleine Vasudev ging zu seinem Vater und sagte, Hunger! Vater sagte, du, tun Sie nicht weiter in eine missliche Situation bringen, und erklärte dem Kleinen alles. Oh! Und der Vasudev ging daraufhin zu dem Schuldner, also dem, sagt man Schuldner, dem Kreditgeber, und sagte, bitte komm mit. So, der Kreditgeber war sehr, sehr angezogen durch die Schönheit dieses wundersamen kleinen Knabens. Und Vasudev führte ihn dann hin zu einem Tamarindenbaum, wo er eine Handvoll Tamarindensamen nahm und sagte, das gebe ich dir als Bezahlung. Und als er die Hand des Kreditgebers berührte mit den Tamarindensamen, wandelten sich die Samen in Goldmünzen um. Ja. Man kann auch heute zu dem Baum gehen, dem Tamarindenbaum. Da ist eine kleine Tafel angebracht, in Sanskrit, wo das beschrieben wird. So, der Kreditgeber war in Ekstase und lief schnell weg und war sehr glücklich. Dann, eines Tages ging Vasudev mit seinen Eltern zu einer Hochzeitszeremonie. Und mitten in den Hochzeitsarrangierungen mit Ja und Nein und 5 Schritte ums Feuer und Scheitel mit roter Kreide ziehen und Girlanden austauschen und diesen ganzen Jubel, Trubel, Heiterkeit, merkte er, dass ihm dieses ausgelassene Treiben nichts, aber auch gar nichts gab. In dieser Zeremonie, die eigentlich religiös sein sollte, wurden nur über die Milchzähne der Kinder gesprochen und über gute Hochzeitsarrangierungen, Skandale und so weiter. Und so lief er, ohne dass ihn jemand bemerkte, weg durch den wilden Dschungel und lief von einem Tempel zum anderen, wo er Gebete darbrachte. So, als er vermisst wurde, hörte die ganze Feierlichkeit auf und man schwärmte aus, um den kleinen Vasudev zu suchen. Doch ganz gleich, was man auch anstellte, man konnte ihn nirgends finden. bis schließlich nach einem Tage der Kleine gefunden wurde in einem Tempel, wo er völlig versunken vor Krishna dastand und Gebete darbrachte. So als Madhya Geha Bhatta seinen kleinen Sohn, einen Dreijährigen, der normalerweise nur isst und schläft und an kindlichen Aktivitäten interessiert war, als er ihn so sah vor Krishna in einem offensichtlich anderen Bewusstsein, einem reinen Gottesbewusstsein, wusste er, dieser Sohn hat eine große Mission. Überhaupt, Vasudev war nicht wie Kinder seines Alters. Man sah ihn entweder in Tempeln oder alleine, wie er da saß in tiefer Meditation. Nun, als er 5 Jahre alt war, früher als es sonst üblich war, wurde mit diesem Kind das Erziehungsfest gemacht. In Indien macht man es so, wenn immer ein Kind in eine neue Phase eintritt, wird ein großes Fest veranstaltet und Krishna wird um Beistand gebeten, dass er den in seinem neuen Lebensabschnitt begleitet. So, er wurde dann unterrichtet von einem Brahmana, aber das Sonderbare an diesem Kind war, dass er sich fürchterlich langweilte im Unterricht. So eines Tages fragte ihn der Brahmana, du beteiligst dich überhaupt nicht an unserem Unterrichtsstoff. Was ist mit dir los? Folgst du nicht? Doch, sagte Vasudev. Aber das ist alles viel zu einfach, was ihr hier lehrt. Das ist alles für kleine Kinder. Was, du bist ein kleines Kind? Denn sag doch du mal, was dein Wissen ist. Und zu diesem Zeitpunkt fing dann Vasudev an, seine zukünftige Karriere deutlich zu zeigen. Karriere ist vielleicht seinen zukünftigen Werdegang deutlich zu zeigen. Er erzählte nämlich die Lektion, die in 3 Monaten drankommen würde, auswendig her. Oh, sagte der Lehrer, dir habe ich nichts mehr beizubringen. Und brachte ihn nach Hause, wo ihn denn Madhya Geha Bhatta im Einzelunterricht unterrichtete. Doch das war nicht sehr einfach, denn Vasudev konnte nach kürzester Zeit, hatte sofort, wenn er es einmal nur hörte, ein Thema, sofort das Thema Intus. Er wusste sofort alles darüber und er duldete keine Wiederholung. Kein Satz durfte wiederholt werden, kein Thema zweimal behandelt werden, sonst stand er gelangweilt auf und ging weg. So, Madhya Geha Bhatta, Vater, machte einen Schnellkurs und innerhalb kürzester Zeit hatte er mir alles beigebracht, was er wusste. Nun, neben diesem, einmal hat Madhya Geha Bhatta eine Unterrichtsstunde gemacht. Nicht eine Unterrichtsstunde, er hat eine Lektion gegeben und das ganze Erwachsene waren da und er wusste ein bestimmtes Wort nicht zu deuten, ein Sanskrit-Wort aus einem komplizierten Sanskrit-Text. So als er an dieses Wort kam, mogelte er. Etwas, was man auch manchmal sieht bei Devotees, wenn die ein Vers können und ein Wort nicht ganz beherrschen, dann mogeln sie und machen zusätzlichen Buchstaben oder so, nicht auffällt und der Fluss nicht unterbrochen wird. So, als der Kleine spielte nebenan und sagte plötzlich, mein Vater ist ein Lügner. So, ich bin ein Lügner? Ja, sagte er, du hast das Wort nicht gewusst. Das Wort ist so und so. Und dann gab er das richtige Wort. Und so war Madhya Geha Bhatta sehr nachdenklich und sagte, dieser Sohn wird ein großer Gelehrter werden. So, ein anderer Punkt, den man berichten kann aus der Kindheit war, ich mache ein bisschen, waren wundervolle Aktivitäten. Einmal ging Vasudev zu seinen Tempeln in den Bergen und auf dem Rückweg sah er eine riesige Schlange. Das ist im Land Indien, sieht man noch sehr, sehr außergewöhnliche Tiere. und darunter auch überdimensionale Schlangen. Das war also ein Riesenviech von vielleicht von hier. Das wäre, nein, so ist nicht richtig. Von hier ungefähr bis zu der häkelnden Persönlichkeit. Ja. So lang war die Schlange. Und griff also den kleinen Vasudev an. Doch Vasudev nahm einfach sein Bein und schlug ihn mit dem Zeh. Gibt es diesen Schlag im Taekwondo eigentlich? Mit so einem Zeh nicht? Er schlug ihn also mit dem großen Onkel, sagt man auch, einem großen Zeh, den Kopf breit, und tötete ihn auf diese Weise. So irgendwie muss das seine Mutter zu Ohren gekommen sein, denn bald waren aufgeregte Dorfbewohner da, die also den Kleinen berührten: Wie ist es möglich? Lebst du noch? Oder bist du ein Geist? Sie rief dann laut nach Vasudev: Vasudev, Vasudev, komm, ist dir was zugestoßen? Es wird berichtet, dass Vasudev, der eine Inkarnation des Windgottes halt war, von diesem Fels in einem Riesensatz zu seiner Mutter sprang, um ihn zu beruhigen. Also weiter als der Weltmeister im Weithopfen. So, nun, er wurde dann bald eingeweiht in die zweite, die Brahmen-Einweihung. Er bekam die Upanayana-Einweihung und meisterte zu diesem Zeitpunkt schon die Vedas. Das heißt, er konnte sämtliche vier Vedas aus der Erinnerung rezitieren, wie ein Sturm. Er lernte diese Vedas bei einem Sanskrit-Gelehrten, der einen Sohn hatte, der eines Tages ein fürchterliches Ohrweh hatte. So als Vasudev seinen besten Freund, diesen Freund werden wir noch mehr von ihm hören, so leidensam, pustete er ihm einfach heilkundig ins Ohr und das Ohrweh verschwand. So, gleichzeitig mit diesem Hauch, den er in das Ohr des Schulfreundes machte, hauchte er dem Schulfreund ein Wissen von seinem vorangegangenen Leben rein, worauf der anfing zu erzählen, wer in einem letzten Leben gewesen war. Nun, in dieser Zeit muss es gewesen sein, wo er mit einer wichtigen Persönlichkeit zusammentraf, einem gewissen Achyuta Preksha. Achyuta Preksha war ein Brahmana, ein spiritueller Meister, also Guru und Sannyasi. Er war sehr alt und er war eine sehr zwiegespaltene Person. Sein Zwiespalt war so entstanden: Sein Guru war ein Unpersönlichkeitsanhänger gewesen, ein Monist, der die Auffassung vertrat, dass das Lebewesen Jiva Gott ist und nur aufgrund seines Vergessens von Gott dieses materielle Dasein führt und sich mit einem materiellen sterblichen Körper identifiziert. So, als dieser Guru schließlich starb, rief er seinen Lieblingsschüler, eben diesen Achyuta Preksha, an sein Sterbebett und sagte: Nasha, 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 es ist alles falsch, was ich dir beigebracht habe. Niemand hat irgendjemals verwirklicht, dass er eins mit Gott ist, dass er Gott ist. Und jetzt, auf meiner letzten Stunde hier im Sterbebett, weiß ich, dass ich nur einer wunschvollen Theorie nachgehangen habe. Ich sterbe in äußerstem Leid. Ja, sagte der Achyuta Preksha, aber du bist mein Guru. Wer soll mir jemals die absolute Wahrheit zeigen? Wer soll mir jemals den höchsten Herrn offenbaren? So, der Guru flüsterte ihm mit hauchender, mit dem letzten Hauch, den er noch hatte, ins Ohr: Es wird eine große Persönlichkeit erscheinen und dein Schüler werden. Lerne von ihm. So, Achyuta Preksha war eines Tages wieder im Tempel. Und er war intellektuell überzeugt von der monistischen Philosophie. Es ist eine Philosophie, die der Intellekt leicht erfassen kann. ist nicht sehr schwierig und liegt uns eigentlich sehr nahe, denn wir sind ja in der materiellen Welt, weil wir eben Gott vergessen wollen. Diese gottlose Theorie ist also sehr naheliegend, nicht? Und, aber er fühlte sich nicht zufrieden und er wusste, sein spiritueller Meister hatte ihm am Todesberg verraten, dass er das nicht verwirklicht hätte. Konnte und dass es eine Illusion sei und dass er jetzt auch nicht eins werden würde mit Gott. So in dieser fürchterlichen Misere stand er wieder vor den transzendentalen Bildgestalten und betete und betete, zeige mich dir, zeige mich hier, als er plötzlich eine Knabenstimme hinter sich hörte am Tempeleingang, die mit heller Stimme sagte, Achyut Apreksha, ich werde dir zeigen, wer Gott ist. Schau dir um. Und sah den kleinen Knirps da stehen. Aber der kleine Knirps war todernst. Und mit ernsthafter Miene brachte er Achyuta Preksha die Ehrbietung da. Also Achyuta war völlig verwehrt. Erstmal war es ihm ein bisschen unangenehm, dass er, dass sein Zwiespalt jetzt bekannt war. Er war schließlich der Vertreter ein sehr bekannter Vertreter der monistischen Auffassung, der monistischen Philosophie. Aber zur gleichen Zeit schaute er sich den Knaben an und merkte, vielleicht ist das der. So ein wenig später, er wird ungefähr 8 Jahre alt gewesen sein, 8 oder 9 Jahre, kam dieser Knabe wieder zu ihm und sagte, ich möchte dein Schüler werden. Und Achyuta Preksha war sehr erfreut, er sah, das ist einer, der hat Zukunft, und nahm ihn auf in seine Matt. So nach kurzer Zeit fragte der kleine Vasudev Achyuta Preksha, ob er ihm Sannyas geben würde. Sannyas ist die Lebensstufe, wo man die Tür zum materiellen Leben ein für alle Mal zuschließt, insbesondere was Familienbeziehungen betrifft. Nun, in der westlichen Welt macht sich keiner so recht ein Verständnis davon, weil wir von unserer Kultur ziemlich durcheinander sind. Was das bedeutet in Indien jedoch, ist das ein sehr folgenschwerer Schritt und wird auch sehr beachtet und viele haben sehr viel Angst, denn die meisten Menschen gehen vorher durch den Grihastha Ashram, das heißt, sie heiraten, haben Kinder, gründen eine Existenz und nach einer gewissen Zeit dann, wenn sie 50 Jahre alt sind, trennen sie sich von den Verstrickungen des Familienlebens und gehen dann zu den verschiedenen heiligen Orten, um schließlich dann mit 75 Jahren ungefähr Sannyas anzunehmen und sich vorzubereiten auf den Tod. Wenn nur ein 12-Jähriger sich vorbereitet auf die letzte Reise, auf die Reise zurück zu Krishna, ist das etwas, was mit großer, ist etwas Besonderes, zu Deutsch gesagt. So, Madhyadeya Gatbata hörte, dass Vasudev Achyuta Preksha gebeten hatte um Sannyas und er kam hin, Tränen überstürzt, das darfst du mir nicht antun, ich habe alles in dich gesetzt, du bist der einzige männliche Nachkomme, der unsere Familie weiter fortpflanzen wird und du wärst nicht in der, du willst jetzt nicht das machen, was ist los mit dir, warum musst du uns so viel Schere reinmachen? Und der Kleine blieb unberührt. Ein Tag lang flehte sein Vater ihn an, nicht Sannyas anzunehmen, bis Vasudev sagte, gut, ich werde warten, bis du ein neues Kind gekriegt hast, einen neuen Sohn. Ich werde dich segnen mit einem neuen Sohn. Sprach jetzt schon ein Segen aus. So Madhyadeya Gatbata ging also nach Hause und es wurde dann tatsächlich ein Sohn geboren. Und am gleichen Tag, der kleine Vasudev war in der Zeit sehr, sehr schweigsam gewesen, sehr, sehr ernst, unheimlich ernst. Am gleichen Tag, als der Sohn geboren wurde, ging er zu seinem spiritual Meister und bat ihn erneut um Sannyas. Und diesmal wurde es ihm gewährt. Er ging mit seinen alten Kleidern in den Fluss hinein, legte die alten Kleider ab, die den Fluss längst trieben, und kehrte dann mit einem neuen Kopin heraus, ihm wurde der Stab gegeben und er fing an als 12-jähriger Junge, das ist sehr früh, sich in das vedische Studium hinein zu, in die Zusatzveden und in Vedanta Sutra hinein zu begeben. So, er wurde dann bald zu einem wirklichen Genius und bald hörte Achyuta Preksha ihm zu. Achyuta Preksha hatte ihm einst versucht, den Ishta Siddhi zu erläutern. Das ist eine Schrift, eine monistische Schrift, aber sein Schüler hatte ihm gesagt, das stimmt nicht, was du da sagst. Zu keinem Zeitpunkt kann das Lebewesen Gott werden. Es war niemals Gott und das ist nicht möglich. Gott und die Lebewesen sind ewiglich voneinander getrennt. Der Unterschied zwischen dem Verehrer und dem Verehrten hört nie auf und gab dann Gründe an, die sehr philosophisch sind und die ich in diesem Rahmen nicht euch zumuten werde, weil es, das ist sehr interessant, wie Madhvacharya debattierte. Und sein Guru war ihm sehr böse, denn zunächst einmal war er, wie soll ich mich ausdrücken, er war der Guru und er war berichtigt worden von seinem Schüler, das ist nicht geläufig so. In keiner Schüler-Meister-Beziehung ist das geläufig, denn sonst wäre es ja, wenn das so wäre, was wäre der Sinn von Schüler-Meister? So Achyuta Preksha ging auf seine alten Tage in einen Tank und sagte, ich muss so gedemütigt werden, mir sind die Argumente ausgegangen, als mein junger Schüler mit mir argumentiert hat, das fängt ja gut an, jetzt ist er gerade Sannyas geworden, macht solche Dinge. Und die ganze Nacht konnte er nicht schlafen und studierte und sammelte neue Argumente. Und während er studierte, sah er seinen Schüler, der ebenfalls studierte. Und am Morgen trafen sie wieder zusammen und debattierten wieder. Und wieder überzeugte ihn sein Schüler, der inzwischen, ich habe das vergessen zu sagen, Ananda Tirtha hieß. Er hatte den neuen Namen Ananda Tirtha bekommen. Und mit Tränen der Freude gab Achyuta Preksha schließlich nach und sagte, ja, ich glaube, du bist die eine wahr gewordene Vorhersage. Ich glaube, dass du gekommen bist, um mir die absolute Wahrheit zu offenbaren. So wenig später kam mit großen Verfahren ein Buddhist namens Bodhisagara. Sagara heißt so viel wie Essenz. Zusammen. Er war die Essenz der Intelligenz, das war sein Name. Stellt euch mal vor, irgendjemand hier hat den Namen Essenz der Intelligenz und würde sogar diesen Namen leben. Er war ein sehr gefürchteter Debatteur. Hier muss ich jetzt noch einen Einschub machen. Seht mal, in der westlichen Welt sieht man meistens, wer ist der Stärkere. Man sieht es daran, ob jemand besser boxen kann und die Nase eher blutig kriegt von dem anderen, oder ob jemand reicher ist oder schneller laufen kann oder mehr Frauen verführt hat oder was noch. In der vedischen Zivilisation gab es auch einen Wettstreit, aber dieser Wettstreit, das waren Intellektuelle, die miteinander nach genau festgelegten Regeln debattiert haben, in dem Versuch, ihren Standpunkt von Wahrheit zu etablieren. So, in dieser Debatte mit Bodhisagara schlug also der junge Ananda Tirtha den Bodhisagara in die Flucht. Nach kurzer Zeit blieb er sprachlos und sah sich verstrickt in Widersprüche und sah seine Philosophie vom Nirvana sehr inhaltslos und sehr mental dastehen. Ananda Tirtha hatte ihm gleich zu Anfang zu verstehen gegeben, dass Logik sich niemals der absoluten Wahrheit nähern kann, weil Logik lediglich ein Vehikel ist, was in der materiellen Welt zur Erkenntnis führt, zu materiellen Themen. So, am nächsten Tag sollte die Debatte weitergehen, doch Bodhisagara erschien überhaupt nicht mehr. Er war in die Flucht gezogen. um sich noch nicht nochmal messen zu müssen. Gut. Es kam dann zu einer anderen Auseinandersetzung mit Vidya Shankara, falls ihn jemand kennt, den damaligen Vertreter der Sringeri Math. Sringeri Math ist der, das Kloster, in dem was Shankaracharya gegründet hatte. Es gibt 4 einzelne Klöster. Und sie stritten erbittert miteinander, nicht Ananda Tirtha, der war sehr gelassen, aber dieser Vidya Shankara, der praktisch von ganz Südindien verehrt wurde, sah in diesem jungen Sannyasi einen sehr arroganten Debatteuren, der ihm wie ein Löwe Argumente gab, die der nicht mehr beseitigen konnte. So wenig später trafen sie sich wieder in Rameshwaram. Ihr müsst wissen, dass Sannyasis für das ganze Jahr reisen und spirituelles Wissen weitergeben, während 4 Monate jedoch, diese Zeit hat vor einer Woche, glaube ich, angefangen, halten sie sich in einem Tempel auf oder in einem heiligen Platz und wandern nicht. Das ist die Zeit der des Regens, des Monsuns. So, in dieser Zeit schlugen sie beide ihr Camp auf in Rameshwara und gerieten also täglich aneinander, weil der Vidya Shankara konnte sich nicht leisten, dass er widerlegt worden war. Er war der. Das ist so, als wenn, sagen wir mal, als wenn, ich weiß jetzt nicht gerade, wer der Champion im Boxsport ist, sagen wir mal den Weltmeister im Boxen, Joe Sonnyboy kommt aus Ferienlager und dann sagt Topolino zu ihm, Bhakta Topolino, wir wollen miteinander boxen. Und Joe sagt, ach, das macht dir keine Mühe. Und Topolino gibt ihm einen Kinnhaken, klack, und er landet in der Marmelade. So, dann wäre das um den Weltmeistertitel schlecht bestellt, wenn Bhakta Topolino also das machen würde. Und das wäre also nicht gut. So ähnlich war Vidya Shankaras Lage. Er war einfach unmöglich gemacht. Und versuchte also alles, was in seinem Einfluss stand, und das war beträchtlich, ist, um Ananda Tirtha aus Sri Rameshwaram zu vertreiben, sodass er sein Sannyas-Gelübde für diese 4 Monate an einem Ort zu sein brechen musste. Ihm wurde kein Essen verkauft, oder das gab es gar nicht. Die Sannyasis gingen rum und bettelten. Niemand gab ihm Essen. Er musste lange Zeit fasten. Er hatte keine Möglichkeit zu. Also alles wurde gemacht, um ihm den Aufenthalt zu versauern. Aber Ananda Tirtha war völlig ruhig und gelassen. Und fastete dann 48 Tage lang. So, gut. Jetzt ziehe ich das Tempo ein bisschen an. Jetzt kommt meine Lieblingspassage. Ich werde ab jetzt mich auf Ananda Tirtha, ich werde ihn ab jetzt Madhvacharya nennen, weil das ein Name ist. Acharya heißt so viel wie der Lehrer von Wissen. Er ging nämlich, wohin auch immer er kam, sammelten sich große Menschentrauben um ihn, die ihm zulauschten. Denn seine Art des Vortrages war nicht nur unglaublich gelehrt, seine Art des Vortrages war auch sehr musikalisch. Er sang zum Beispiel Hymnen an Krishna in einer Stimme, die so lieblich war, dass er die Leute einfach transfixed waren. Das ist jetzt wieder was anderes, was ihr auch nicht wissen könnt. Ihr wisst vielleicht, dass Musik einen Einfluss auf das Wachstum von Pflanzen hat. Aber was wir hier nicht wissen im Westen, ist, dass es bestimmte Sutren gibt, die in der Lage sind, in die Naturgesetze einzugreifen. So, Madhvacharya hat in einer Debatte, wo er die Erhabenheit der Vedas rezitieren, also demonstrieren wollte, wurde er herausgefordert von seinem Gegner und sagt: Du glaubst wörtlich an das, was in den Veda steht? Denn zeig mir doch einmal, ob das möglich ist. In den Vedas gibt es eine Passage, wo gesagt wird, dass wenn man eine bestimmte Hymne rezitiert, Samen auf der Hand wachsen können und Früchte kriegen können. Das glaubst du doch selber nicht. So Madhvacharya nahm daraufhin Samen hin und sang: Chintamani Prakarasasukarvavrisha. Danke, ich weiß nicht, sicherlich nicht den Vers, aber so. Nicht? Und siehe da, die Samen keimten, es kamen richtige Gewächse heraus, Pflanzen mit Früchten, die er verteilte zum Naschen. So, auf diese Weise, ja, auf diese Weise zeigte Madhvacharya also diese Erhabenheit der Vedas. So, eines Tages ging er jetzt nach einer Reise zu seinem Guru Achyuta Priksha und bat ihn: Achyuta Priksha, ich möchte eine Reise in den Himalaya tun. Reisen irgendwo hin, aber nicht in den Himalaya. Ich weiß schon, was du willst. Du wirst wahrscheinlich auf die höchsten Bereiche dich vorwagen, um dort Nadanarayan Rishi, eine Inkarnation Krishnas, die im ewigen Eis noch immer ist, um meditiert zu besuchen. Ja, sagte Madhvacharya, das ist mein Wunsch. Weißt du nicht, was du mir antust? Jedes Mal, wenn du weg bist und reist, zähle ich die Tage, bis du wieder zurückgehst, sagte Achyuta Priksha. Ja, sagte Madhvacharya, aber ich habe eine Mission. Ich muss einen Kommentar schreiben zu dem Hauptwerk der indischen Philosophie, um ernst genommen zu werden in dem, was ich zu lehren habe. Ich muss einen Kommentar zum Vedanta Sutra schreiben und dazu brauche ich die Inspiration und die Bewilligung von Vyasadev selber. Vyasadev, wie ihr wisst, ist der gelehrte Kommentator, nicht der Autor der vedischen Schriften. Nicht direkt Autor. Autor ist Krishna selber, aber Vyasadev hat es in die schriftliche Form gebracht. Also die literarische Inkarnation Krishnas, sagt man. So, schließlich musste Achyuta Priksha nachgeben und so ging er mit einigen seiner Schülern, darunter Satyatirtha, diesen Namen muss man sich auch merken, erstmal nach Nadanarayan Rishi. Und dort setzte er sich er schickte seine Schüler ein bisschen beiseite und betete und flehte den Herrn an. Kann ich diese Philosophie predigen? Bitte gib mir die Erlaubnis und die Bevollmächtigung. Und nachdem er 48 Tage gefastet hatte, fastete er also wieder, setzte er sich vor die Detis und fing an, sein erstes Buch, was er geschrieben hatte, den Detis vorzulesen, nämlich ein Kommentar zur Bhagavad Gita, der bekannte Gita Bhashya von Madhvacharya. Und der Einleitungsvers ging so, mal sehen, ob ich den zusammenkriege. Ja, ich bringe meine Ehrerbietung Nadanarayan Rishi da. Ich habe versucht, die Gita nach meinen Fähigkeiten mit einem Kommentar zu versehen. Und daraufhin hörte er eine Stimme: Ich habe dein Werk schon wertgeschätzt, also schon gut geheißen. Ich bin zufrieden damit. Nur mit einem Vers bin ich nicht zufrieden. Du hast nämlich geschrieben, ich habe die Gita nach meinen Fähigkeiten kommentiert, womit du deinen Kommentar einschränken willst, indem du sagst, der ist nicht so großartig, ist nur nach meinen Fähigkeiten. Aber du solltest schreiben, ich habe die Gita ein bisschen kommentiert, womit angedeutet wird, dass er eigentlich mehr wüsste, doch eben nur ein bisschen gesagt hatte von dem, was er wusste. Das hörte er von Krishna. So, er ging dann sehr beglückt zu seinen Schülern und sagte: Jetzt muss ich aber noch Vyasadev persönlich sehen. Sorry, na, zu dem Zeitpunkt, jetzt weiß ich, zu dem Zeitpunkt hatte er ein Schweigegelübde zusätzlich mit seiner Fast auf sich genommen. Und während er so schwieg und fastete, kam zu ihm Vyasadev und sagte: Mein lieber Madhvacharya, ich will dich sehen, komm zu mir in meinen Ashram hoch oben in den Himalaya-Bergen. Und als er das hörte, war er sehr glücklich. Krishna hatte ihn selber eingeladen und schrieb auf ein Palmblatt zu seinen Schülern eine Botschaft. Er konnte nicht sprechen, weil er im Schweigegelübde war. Und er schrieb Folgendes: Er verabschiedete sich von seinen Schülern im Grunde. Er sagte 5 Dinge. Dieser Ort ist heilig. Vishnu ist die höchste Persönlichkeit Gottes. Mein Wort ist für das Wohl aller bestimmt gewesen. Ich bringe jetzt meine Ehrerbietung Vyasadev dar und meine Rückkehr ist einzig und allein von seinem Wunsch abhängig. Oh, das war aber schnell. Damit sagte er seinen Schülern: Ich werde jetzt aufbrechen und Vyasadev sehen und ihn um eine Erleuchtung bitten, aber ob ich zurückkomme oder nicht, kann ich nicht sagen. So, die waren natürlich maßlos traurig und sein Lieblingsschüler, der Satyatirtha, folgte ihm heimlich nach. So, Madhvacharya kletterte die Berge hoch und er kletterte höher und immer höher. Und plötzlich wusste Satyatirtha, sein spiritueller Meister würde die ewigen Regionen des ewigen Eises betreten, wo noch nie jemand zurückgekommen von ist. Das ging ohne Sauerstoffmaske, ohne Schuhe, ohne Saliva Anurak, nicht, und Büchsenfleisch, wie es die Bergsteiger tun. Fleisch ist und so nicht, aber ihr wisst. Ohne Astronautentuben. So, wenn wir überhaupt noch daran glauben können. Er ging also dorthin und Satyatirtha rief: Nein, tu mir das nicht an, geh nicht dorthin. Und zum ersten Mal blickte sich Madhvacharya zurück. Er nahm seine Hand und blies rein und ein Wind wurde erzeugt, der Satyatirtha sicher nach unten zu den anderen Schülern hinbrachte. Und dann ging Madhvacharya schneller als je zuvor, wobei er zum Teil von Bergkuppe zu Bergkuppe besprang, vorwärts und vorwärts und immer vorwärts und immer vorwärts, bis sich plötzlich die Gegend Jelings, wie man glaube ich sagt, veränderte. Er trat ein in ein Hain aus wundervollen, fruchttragenden Palmen. Er sah, wie sich wieder Tiger lebten und Rehe in gesprochener Eintracht. Und als er weiterging, führte er plötzlich eine göttliche Gegenwart. Er ging weiter und weiter, bis er im Kreise von einigen Rishis Vyasadeva sah. Und als er Vyasadeva sah, brachte er seine Ehrerbietung dar. Vyasadev sah ihn kommen und erhob sich und ging auf ihn zu und hob ihn vom Boden auf und umarmte ihn und er war völlig in Ekstase. So, dann ging Madhvacharya, setzte sich in den Kreis von Vyasadev und während Vyasadev weiter die Vedas erläuterte, die er geschrieben hatte und die eigentlichen Erläuterungen gab, sog Madhvacharya jedes seiner Worte auf und kehrte dann überaus beglückt zurück. Ja, er bekam zu dem Zeitpunkt einen Auftrag von Vyasadev, nämlich den Auftrag, seinen eigenen Bhashya, seinen eigenen Kommentar zum Vedanta Sutra zu schreiben. Und zwar so, wie ihm das Vyasadev erklärt hatte. So, als er zurückkehrte, schrieb er eilends die wichtigen Stichworte nieder und Satyatirtha schrieb jeden der Buchstaben mit glühender Begeisterung ab, wobei er der Ansicht war, dass jedes Wort mehr spirituellen Verdienst brachte, als einen Tempel zu gründen. Und dann kommen einige Reisen, die ich hier überspringe. Schließlich kam er an einem Fluss in eine große Versammlung von den damals bedeutendsten Gelehrten Indiens und setzte sich nieder und diskutierte für 2 Tage Dvaita-Philosophie. Dvaita-Philosophie, das ist Madhvacharyas Richtung, nämlich Dvaita heißt einfach dual, das Lebewesen und Gott sind verschieden voneinander. Und während er so diskutierte und diskutierte, wurde ein gewisser Prinz des Königs überzeugt und wurde sein Schüler, das ist der bekannte Narahari Tirtha, und wollte gleich mit ihm weiterreisen. Doch Madhvacharya verbot ihm das. Er sagte, er müsse da bleiben und gab ihm einen besonderen Auftrag. Und dieser Auftrag ist sehr besonders. Madhvacharya hatte nämlich, wusste, dass sich im Königshause der Könige Devis von Sita und Ram befanden, also Bildgestalten von Sita, Devi und Ramachandra. Diese Sita, Ram-Devis, waren schon von Anbeginn der Schöpfung verehrt worden von Maharaj Ikshvaku und dann weiter Maharaj Dasharath, dem Vater von Ramachandra, gegeben worden. Der hatte die schon verehrt, bevor Ramachandra erschienen war. Später dann bekam Lakshman, der jüngere Bruder von Rama, diese Detis. Und wie geht es weiter? Ja, und dann ergab sich eines Tages Folgendes. Und zwar hat sich Ramachandra, war in der Stadt, wo Ramachandra lebte, ein Brahmana, der folgende Angewohnheit hatte. Er ging jeden Morgen, bevor er sein Frühstück nahm, zu Ramachandra in den Palast und brachte ihm seine Ehrbietung dar. Und erst nachdem er Ramachandra gesehen hatte, nahm er seine Mahlzeit zu sich. Nur eines Tages war Ramachandra 8 Tage lang nicht anwesend und der Brahmana kam also Tag für Tag hin und wurde hungriger und hungriger und da er sehr schwach war, konnte er an dem Tage nichts essen. Für 8 Tage nichts essen. So, am 8. Tag dann schleppte er sich mit letzter Kraft in den Palast und wäre Ramachandra dann nicht da gewesen, wäre er mit Sicherheit gestorben. So, Ramachandra gab daraufhin dem Brahmana seine Detis und sagte, installier bei dir zu Hause diese Detis und sieh diese Detis jeden Tag und dann nimm deine Mahlzeit. Aber auf diese Weise brauchst du nicht immer so lange zu fasten und stirbst eines Tages vielleicht noch vor lauter Fasten. So, der Brahmana hatte diese Detis also jeden Tag verehrt und als er starb, auf seinem Sterbebett Hanuman gegeben. Hanuman hatte sie verehrt und nachdem Hanuman den Planeten verlassen hatte, kam der nach Orissa. So, Madhvacharya wusste von diesen Detis und wusste, dass sich diese Detis, die er schon in einem vorherigen Leben verehrt hatte, als Hanuman nämlich, in dem Hause der Gajapatis befand, dieses Königsgeschlechtes, und so bat er seinen Schüler Narahari Tirtha für so lange da zu bleiben, bis er die Detis kriegen konnte aus der Schatzkammer. Die waren aus purem, soliden Gold. So kam es also dazu, dass Narahari Tirtha, obwohl er ein Sannyasi war, der Welt entsagte, da blieb im Königshaus und für insgesamt 29 Jahre, stellt euch diese Entsagung mal auf, vor, regierte und schließlich als Lohn dieser Regierungszeit lebte auf einer Strohmatte weit außerhalb des Königspalastes und regierte von dort. Ein sehr weises Regime. Und von dieser, nach 29 Jahren, dann bat er um die Detis und brachte diese 3 Monate, bevor Madhvacharya den Körper aufgab, zu seinem spirituellen Meister. Das nennt sich Treue und das nennt sich das Ausführen einer Mission. So. Ja, nachdem Madhvacharya also viele, viele Versammlungen überzeugt hatte von der richtigen Auslegung der Vedas und Krishna klar Argument, also klar etabliert hatte, kam Krishna eines Tages zu Madhvacharya. Und das war so. Er hatte am Morgen ein Gebet geschrieben, was Krishna verherrlichte, und war bis zum 5. Kapitel gekommen. Und dann wollte er ein Bad im Ozean nehmen. Und nachdem er gebadet hatte, setzte er sich hin und chantete seinen Gayatri-Mantra. Und als er gechantet hat, während er chantete, sah plötzlich ein Schiff, was in Seenot gekommen war, draußen in der Brandung. Und so nahm er sein Gewand und machte Signale, sodass die Bootsleute wussten, wie sie an die Küste kommen konnten und der Sandbank, auf der sie aufgelaufen waren, entkommen konnten. Nun, Madhvacharya wurde dann entlohnt von denen. Sie sagten, du kannst alles haben, was sich auf diesem Boot befindet. Und Madhvacharya sagte, ich will nur einen Klumpen Ton haben. Die hatten einen großen Klumpen gelbe Tonerde genommen und das zur Beschwerung des Bootes in den Kiel gelegt. Und Madhvacharya nahm sich dann diesen Tonklumpen, den, ja, die Seeleute, der war so schwer, den konnten die ganzen Seeleute nicht auf einmal tragen. So, als er den Tonklumpen, er sprang mit dem vom Bord an den Sand, nach Hause trug, wurde er plötzlich von einer reinen Ekstase erfasst. Und wie das geschah, brach plötzlich der Tonklumpen in zwei und ein kleiner Deity aus purem Gold, so hoch ungefähr, kam hervor. Das war ein kleiner Deity von Krishna, der in einer Hand Sweets hielt, Süßigkeiten zum Naschen, und in einer anderen Hand ein Seil. Also wie ein Kuhhirtenjunge. Kuhhirtenjungen, die haben ein Seil, um die Hinterbeine der Kühe festzutütern, damit sie die melken können und nicht Kuhhuf plötzlich im Gesicht haben. Dann bindet man die sicherheitshalber fest. Ja, das habe ich in meiner Jugend auch gemacht. Ich war auch ein Kuhjunge. Das muss man beherrschen, diese Kunst. Wenn man Kühe auf einer Riesenweide hat, muss man sie zusammentreiben in ein kleines Dingelschen, kleines Eckchen, und dann einfach die Beine festtütern und dann melken. So, yes. So einer war das. So ein Krishna. Und der Krishna hatte eine lange Geschichte, die ich aber, ich weiß nicht, ob wir ausgesprochene Feinschmecker hier haben von spiritueller Thematik. Ich denke, ich überspringe die. Sehr vertrauliche Geschichte. Und brachte denn den Deity genau zu sich nach Udupi. Und dort badete er ihn persönlich in einem Tempel, in einem See. Und dann bat er seine Schüler, den Deity zu tragen zu einem Ort, wo er einen Tempel errichten wollte. Doch die Schüler konnten den Deity nicht tragen. Es kamen viele Schüler zusammen und die versuchten mit Brettern den Hof zu kriegen, aber Krishna weigerte sich. Er wollte nur von Madhvacharya getragen werden und wurde dann in den Tempel gebracht. Und ein kleiner, recht bescheidener Tempel im Grunde genommen wurde gebaut, den man heute noch besuchen kann. Madhvacharya selber setzte genau den Standard der Deity-Verehrung fest und machte dann noch einen Brunnen. So, die Verehrung wurde dort dann sehr exquisit ausgeführt. Es kamen täglich tausende von Leuten, den Madhvacharya persönlich, er war der Pujari für diesen Deity, das Badewasser des Herrn gab und die Tulsis. Und danach speiste er diese 1000 Leute täglich. Nun, das können wir auch weglassen. Dann kam es zu folgender Situation. Eine sehr schöne Situation. Dann ging er wieder los als reisender Sannyasi, um Krishna-Bewusstsein weiter zu verbreiten. Während er so reiste, kam er in politisch unruhige Gegenden, nämlich wo die Muslims die Hindus verfolgten, und kam an die den Ufer eines Flusses, den er eigentlich nicht überqueren konnte, weil es dort keine Boote gab. Keiner wagte sich, das zu überqueren. So, dann verbrachte er ein weiteres Wunder. Er bat seine Schüler, sich alle an sich festzuhalten, am Dhoti, und dann ging er über den Fluss hinweg und zog sie alle in Windeseile, wie man ein Seil durch einen Fluss zieht, durch den Fluss hindurch. Braucht nur kurz die Luft anhalten und war dann auf der anderen Seite. Er war sehr, sehr stark, wie ihr euch vorstellen könnt. Er nahm also die Tücher, die haben sich die Tücher abgebunden und daraus ein Seil gemacht und flutsch, hat er sie durchgezogen. Dann reiste er weiter durch ein Gebiet, was sehr verunsichert war von Räubern, und diese Räuber überfielen die ganzen Partys. Es waren 100 Schüler, es war so eine Armee aus 200 Räubern. Was er dann tat, was Madhvacharya dann tat, er nahm schnell von einigen Schülern so Tücher, band sie zu einem Riesenball und warf sie den Räubern vor. So, als die Räuber diesen Riesenball sahen, stürzten sie sich auf den Ball und schlugen sich gegenseitig die Köpfe ein, um die angenommenen Reichtümer, sie dachten, da wären Reichtümer drin, zu kriegen. Und so gab er ein gutes Beispiel dafür, wie Gier sich selber immer tötet. Dann kam ein anderes Mal Räuber hin und eine sehr verarmte Geschichte, und überfielen die Partie, und keinem war also nach Kämpfen zumute, bis plötzlich, und die waren alle total bewaffnet, das waren einfach nur Mönche, bis plötzlich Upendra Tirtha lossprang, ein Sannyasi, und wie ein Besessener die 100 gut bewaffneten Räuber in die Flucht schlug. Und jeder Verstand, der war, in den war Madhvacharya kurz eingegangen. So ging es also weiter, bis sie schließlich die Himalayas erreichten und Madhvacharya ein zweites Mal Vyasadev besuchte. Ein zweites Mal nahm er diese gefährliche Reise auf sich und ein zweites Mal kam er dorthin, wo das Kloster, wo Vyasadev lebte und wo jeder Stein vor Ekstase tanzte. Und diesmal gab ihm Vyasadev 8 Chalagram Shilas mit auf den Rückweg. Als er zurückkam, sahen die Schüler, dass sein Körper wie aus Licht aussah. Und so ging es weiter und weiter und weiter. Habe hier sehr viele Vorfälle, aber möchte ein paar überspringen. Bis ein König von ihm hörte, ein gewisser Jaya Singha. Dieser König Jaya Singha hatte lange Zeit gehört, was Madhvacharya für eine wundersame Persönlichkeit war, und wollte sich von ihm einweihen lassen. Und so ging er in einfachste Kleidung gekleidet zu Madhvacharya hin und ließ sich das vedische Wissen erklären. So, als er überzeugt davon war, dass Madhvacharya völlig im Krishna-Bewusstsein verankert war, lud er ihn ein zu sich in die Stadt, und dort kam Madhvacharya dann an in seinem einfachen Sannyas-Gewand. Der König empfing ihn und eine große Empfangsband wurde gestellt. Er ging dann in den Tempel hinein und erklärte dort für längere Tage Krishna-Bewusstsein, worauf sich die ganze Stadt Madhvacharyas Lotusfüßen hingab. Und zu dem Zeitpunkt hatte Jaya Singha, der praktisch ins Bhakta-Programm ging, die Möglichkeit zu sehen, wie dieser unglaubliche Heilige lebte. Und zwar stand er vor Sonnenaufgang auf und meditierte einige Stunden allein. Dann gab er bis zum Mittag seinen Schülern Unterricht im vedischen Wissen, nahm dann ein zweites Bad, nahm neue Kleidung, also zog sich neue frische Kleidung an und ging dann und verehrte für 2 bis 3 Stunden Krishna, wobei seine ganzen Schüler Sankirtan machten, also die heiligen Namen des Herrn chanteten und Hymnen chanteten. Jeden, der da kam zu Madhvacharyas Puja, wurde also, bekam einen Eindruck von der spirituellen Welt. Dann, dann verbreitete sich also bald durch die Reinheit Madhvacharyas das Krishna-Bewusstsein über ganz Südindien und auch Nordindien, wo er auf seine Kampagnen hin, seine Predigertouren hinmachte. Und die Mayavadis, die Unversöhnlichkeitsanhänger, wurden also so sehr bedrückt, dass niemand mehr was auf sie gab, dass sie schließlich seine Bücher stahlen. Denn sie wussten, Madhvacharyas Wissen war in dieser unglaublichen, also war festgelegt oder niedergeschrieben, in dieser unglaublichen Library oder Bücherei. So, Madhvacharya verfolgte dann diese, aber er tat ihn nicht. Er sagte nur Jaya Singha Bescheid, seinem Schüler, dem König, der dann mit Königsgewalt und Armee die Bücher zurückholte. Nun, einen Vorfall will ich noch erklären. Es heißt, dass Madhvacharya ein gewisser Jayatirtha kam später, nachdem Madhvacharya schon den Körper aufgegeben hatte, in das Kloster und lernte von Madhvacharya und gab Interpretation zu Madhvacharyas zum Teil sehr schwierig zu verstehende Philosophie, weil es auf einem sehr, sehr hohen Level war. Nun, hier ist jetzt eine interessante Geschichte. Madhvacharya hatte immer einen bestimmten Ochsen, der, wenn er auf Reise ging, seine ganzen Bücher zog. Der hatte einen Karren voll, einen riesen Wagen voll mit Büchern. Und dieser Ochse, der zog das, der durfte das ziehen. Und der war immer sehr enthusiastisch. So, wenn Madhvacharya Vorlesungen gab, dann war der Ochse immer dabei, der ruhte da, und man sah, dass er genau zuhörte. Und manchmal merkten die Schüler, dass Madhvacharya, wenn er anfing zu erklären, plötzlich die Level und das Niveau wechselte, sodass viele nicht mehr folgen konnten, weil sie aber nicht die Intelligenz hatten, und der Ochse aber viel aufmerksamer zuhörte. Und so hatten sie den Eindruck, dass der Ochse der wirkliche Empfänger dieses Wissens war. Und so eines Tages fragten sie Madhvacharya, wer wird einen Kommentar schreiben können zu dem, was du so alles predigst? Und da antwortete der Ochs dort drüben. Daraufhin waren seine Schüler so beleidigt, ich glaube, das kann man irgendwie nachvollziehen, obwohl es nicht so schön ist, man kann sich vorstellen, dass sie beleidigt waren. Waren sie so beleidigt, dass sie den Ochsen verfluchten, durch einen Schlangenbiss zu sterben. Madhvacharya jedoch drehte den Fluch um, sodass die Schlange, als sie den Ochsen baß, starb und hatte dem Ochsen den Dvadasa-Mantra gegeben, den der Ochs dann chantete, sodass das Gift nicht wirkte. Ja, also, das ist nicht ordinär, wie ihr zugeben müsst. Das ist nicht gewöhnlich. So. Und dann, ja, gut, nun möchte ich das bisher Gesagte zusammenfassen und zum Ende kommen. Wir sehen also an diesem großen Acharya eine außergewöhnliche Persönlichkeit nicht von dieser Welt, die sich auch über die Gesetze der materiellen Natur hinweggesetzt hat. Und wirklich außergewöhnlich wie eine befreite Seele gehandelt hat. Aber Madhvacharya hatte auch einen Punkt, der ein Wesen, was ich hier erklären möchte und besonders Dr. Stefan aus Wiesbaden widmen möchte, weil er auch ein bisschen verspielt noch ist. So, Madhvacharya hat manchmal mit seinen Schülern gerungen und 30 seiner Schüler mit vielen auf einmal und sie alle niedergerungen. Einmal kam ein gewaltiger Ringer namens Kodanjadi dorthin und preiste sich und sagte, er hätte also Ja. Er hatte tatsächlich, das hatten Leute gesehen, einen Flaggenmast für Shrikanta zum Tempel getragen, den 50 Männer nicht heben konnten, hat er alleine gemacht. Und mit einem einzigen Fußkick eine Palme umgelegt. Ja. So, Madhvacharya lächelte, als er von ihm hörte und bat, dass man den brachte, und er kam ganz ehrfürchtig bei. Ja, soll ich? Bitte bewege meine Zehmal vom Boden. Und dann stand er da. Und der Kodanja, die konnte nicht mal seine Zehe heben. Obwohl er schwitzte und ihm die Adern aus den Schläfen traten. Und das war eine ganze Szene, nicht? Und es gibt auch ein Steinfels dort, den man besichtigen kann. Also ihr könnt hingehen, der 1000 Leute können den nicht tragen, heißt es. In dem gibt es eine Inschrift, eine archäologische Inschrift aus dieser Zeit. Hier kam Madhvacharya herbei und tat den Stein in den Fluss mit einer Hand tragen. Auf diesem Stein fastete er lange und meditierte lange. So, schließlich kam der Zeitpunkt, wo Madhvacharya die Erde verließ. Es war in einem Dorf, mitten beim Predigten. Er predigte und predigte aus seiner Lieblings-Upanishad, der Aitareya-Upanishad. Plötzlich hörten alle seine Schüler ein unglaubliches Gezimbele, also ein Gesunge, Gesinge und ein Musizieren am Himmel. Dann fiel ein Blumenregen herunter und regnete Madhvacharya ganz und gar ein. Und als sie schließlich kamen und unter den Blumen nachsuchten, sahen sie kein Madhvacharya mehr. Er war auf überirdische Weise weggegangen. So, Madhvas Philosophie ist heute noch uns übermittelt. Wir selber, wir als Devotees, unsere Bewegung hat die Lehren Madhvacharyas aufgenommen. Und zwar hat Lord Chaitanya Mahaprabhu, von dem ihr alle gehört habt oder morgen besser hören werdet, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, einen spirituellen Meister angenommen, nämlich Ishvara Puri, der in der Madhva Sampradaya, das heißt der Nachfolge von Madhva Sampradaya, Madhva stand. Und wir selber haben also in der Philosophie sehr viele Elemente von diesem sehr großen Heiligen und sehr großen Gottgeweihten. Deswegen wollte ich heute über ihn sprechen. Und bin eigentlich zu einem gesunden Ende gekommen. Jetzt 9:10 und es kam auch wieder ein bisschen stockend. Wie gesagt, ich habe das in Eile alles vorbereitet. Und ich bin halt nicht der Herrscher über Computer, über die Computerwelt und muss das alles auch niederschmieren. So, Hare Krishna. Ich würde sagen, das ist alles klar. Hierzu kann man jetzt nur noch sich wünschen, auch in diese außergewöhnliche Familie aufgenommen zu werden, wo so große Heilige drin gewirkt haben, wie Srila Madhvacharya. Hare Krishna.